Deutschlandfunk, Interview.
Präsidentschaftswahlen im Iran. Uwe Lieb blickte voraus. Ja, und die Frage bleibt, was könnte sich durch diese Wahlen verändern? Oder bleibt doch das islamische Herrschaftssystem intakt, wenn zum Beispiel das letzte Wort immer noch der oberste Führer Ali Khamenei hat? Wirkt sich das Ganze auch auf den Nahostkonflikt aus? Dazu spreche ich jetzt mit der Iran-Expertin Asadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Samirirat, die letzten Präsidentschaftswahlen im Iran von 2021, die waren voll auf den im Mai tödlich verunglückten Hardliner Raisi zugeschnitten. Jetzt immerhin durften 6, inzwischen nur noch 4 Kandidaten antreten. Einer davon gar einer, der sich Reformer nennt, der Herzchirurg, der ehemalige Gesundheitsminister Pezeshkian. Und er verlangt oder fordert auch eine bessere Anbindung an den Westen. Dass er dabei ist, ist das ein Zeichen, dass bei dieser Wahl vielleicht doch politische Veränderung möglich ist?
Es gibt eigentlich keinen Anlass zur Hoffnung, wenn wir hier tatsächlich von gesellschaftspolitischen Reformen sprechen. Denn da sind ja die innenpolitischen Grenzen sehr, sehr eng gesetzt durch den Revolutionsführer. Und die Repression hat da ja auch noch mal massiv zugenommen seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten von 2022. Und Revolutionsführer Khamenei ist eigentlich ganz klar fokussiert, nicht auf die Präsidentschaftswahlen oder auf irgendwelche gesellschaftspolitischen Reformen, sondern auf seine eigene Nachfolge. Er ist ja mittlerweile 85 Jahre alt und gesundheitlich auch sichtlich geschwächt. Und da liegt der Fokus auf einen geordneten Übergang dieser Islamischen Republik, die also auch die bestehende Ordnung nicht gefährdet. Und das ist eigentlich der wesentliche Fokus, gesellschaftspolitische Reform, also eine Öffnung in irgendeiner Form, Liberalisierung, die ist nicht zu erwarten, denn hier ist eben der Revolutionsführer maßgeblich und nicht der Präsident.
Und trotzdem in den Umfragen des iranischen Instituts ISPA ist Pezeshkian überraschend stark. Er folgt da nach dem System Träum Jalili als Favorit, also an zweiter Stelle. Und wie gesagt, er hat hier eine Annäherung an den Westen angekündigt, will etwa das internationale Atomabkommen wiederbeleben. Und er hat auch durchaus die Kopftuchpolitik kritisiert. Deswegen nochmal die Nachfrage. Er ist wirklich kein Zeichen einer Öffnung.
Nein, er ist kein Zeichen einer Öffnung. Diese Annäherung an den Westen, die Sie beschreiben, für die steht er ein. Er hat sich ja auch für direkte Gespräche und Verhandlungen mit den USA ausgesprochen. Unter anderem, weil er die Sanktionen, die es ja auf US-amerikanischer Seite gegen Iran gibt, als wesentliches Hindernis sieht für bilaterale Handelsbeziehungen Irans, aber auch für die Einwerbung ausländischer Direktinvestitionen, hat sich also auch deswegen dafür ausgesprochen, dass es direkte Gespräche geben müsse. Er wird da ja auch unterstützt und beraten von dem ehemaligen Außenminister Zarif, der damals einer der wesentlichen nuklearen Verhandlungsführer war in den Atomgesprächen. Also er will im Grunde genommen diese alte Außenpolitik wieder vorantreiben. Aber er ist von den Kandidaten eigentlich in der schwächsten Ausgangslage, diese außenpolitischen Prozesse, so wie er sie sich vorstellt, tatsächlich voranzubringen, eben als Reformer, eben als jemand, der eine ganz klare Zielscheibe ist, der Hardliner in diesem System, die ja seit 2020 das Parlament dominieren, aber auch außerhalb des Parlaments vor allen Dingen die wesentlichen Machtzentren besetzen. Und die wollen natürlich nicht, dass ein Reformer derjenige ist, der außenpolitisch hier Erfolge verbuchen kann. Aber und auch der Revolutionsführer hat hier die Grenzen sehr eng gesetzt, zuletzt gerade was direkte Gespräche mit den USA anbelangt.
Okay, aber warum wurde dann dieser Kandidat Pezeshkian überhaupt vom Wächterrat aufgestellt? Steckt da das Kalkül dahinter, einfach nur die Wahlen irgendwie legitimieren und weitermachen wie bisher?
Also das Problem, das die Islamische Republik tatsächlich jetzt noch viel massiver als vorher hat, ist, dass sie nicht mehr über die Wahlurne in erster Linie Legitimität für sich beanspruchen kann. Die Wahlbeteiligung ist kontinuierlich gesunken, ganz massiv auch seit 2020, liegt selbst nach offiziellen Zahlen deutlich unter 50%. Und wir sehen, dass immer mehr Leute, immer mehr Iranerinnen und Iraner Wahlen schlicht nicht mehr als Kanal sehen für politischen Wandel und da auch keine Unterscheidung mehr machen zwischen sogenannten Reformkräften, sogenannten konservativen Kräften, sogenannten Hardline-Kräften, weil auch die Reformer ja bis heute eigentlich eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben sind. Ja, wie kann man denn eigentlich überhaupt gesellschaftspolitische Reformen in einem autoritären Kontext voranbringen? Und darauf haben sie keine Antwort gehabt bislang nicht. Darauf hat auch Pezeshkian keine Antwort. Aber von Systemseite ist das sicherlich auch der Versuch, über eine größere Breite zumindest eines politischen Spektrums an immer noch loyalen Systemkräften möglicherweise Teile der Bevölkerung, noch Teil der Wählerschaft für eine Wahlbeteiligung zu mobilisieren, die sonst überhaupt gar keinen Anreiz mehr hätte, zu der Wahl ohne zu gehen. Aber ich glaube, dass das gar nicht in so vehementer Weise aufgehen wird.
Sprechen wir nochmal über die Proteste, die es ja 2022 und 2023 gab. Junge Menschen, vor allem viele Frauen, gingen auf die Straße. Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Das Regime ließ auf das eigene Volk schießen, verhaften, Demonstranten hinrichten. Wie sehen Sie das? Wird ein Protest trotzdem weitergehen? Könnte wieder in Flammen? Also wie entwickelt sich das gesellschaftspolitisch im Iran?
Ja, wir haben ja tatsächlich eine Situation, in der man sagen muss, dass mittlerweile in Iran fast zu jedem Zeitpunkt an fast jedem Ort Proteste ausbrechen können, die eine Eigendynamik entwickeln und die sich sehr, sehr schnell auch wieder zu nationalweiten, landesweiten Protesten ausweiten können. Wir sehen ja seit 2017 in immer kürzeren Abständen größere Proteste. Das heißt, das Potenzial ist nach wie vor sehr groß und auch die Frau-Leben-Freiheit-Proteste haben hier nochmal qualitativ was verschoben, weil wir eine sehr breite sozusagen Widerspiegelung der Gesellschaft auf den Straßen gesehen haben. Es sind eben nicht mehr nur bestimmte Gruppen auf den Straßen gewesen, zum Beispiel nur eine bestimmte Schicht der iranischen Gesellschaft, sondern wir haben schichtübergreifend, ethnienübergreifend, religionsübergreifend Solidarität gesehen. Hier ist auch so etwas wie eine neue Protestinfrastruktur entstanden. Insofern ist das Potenzial für Widerstand und Protest nach wie vor sehr, sehr hoch.
Aber es reicht nicht aus, um sozusagen das islamisch-autoritäre Herrschaftssystem wirklich ins Wanken zu bringen.
Naja, das reicht nicht für sich genommen aus. Sie brauchen ab einem gewissen Punkt Möglichkeiten, zum Beispiel auch gegen Kräfte vorzugehen, die eben bewaffnet sind. Und die Revolutionsgarden, aber auch andere bewaffnete Kräfte im Land haben bislang keine Anzeichen dafür gezeigt, dass sie bereit wären, die Waffen niederzulegen. Das mag sich aber ändern mit einer Protestbewegung, die ja noch im Entstehen, im Sich-Formieren sich befindet, die also auch bestimmte Strukturen, bestimmte Konzepte, bestimmte vielleicht auch Führungsfiguren hervorbringen muss. Da befinden wir uns noch sehr, sehr stark in den Anfängen. Wenn das passiert, gibt es auch auf absehbare Zeit größeres Potenzial, dass aus Protesten wirklich etwas politisch Fassbares entstehen kann. Aber da sind wir noch nicht.
Und eine letzte Frage noch zum Nahostkonflikt, wie sich da Iran weiterhin positionieren wird. Der Iran unterstützt, kontrolliert ja die Hisbollah im Libanon, die Israel beschießt. Und bisher ist der Beschuss noch im Rahmen dessen, was für nahöstliche Verhältnisse nicht als offener Krieg gilt. Aber ein solcher offener Krieg zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel, der wird jetzt massiv befürchtet. Wird der Iran das riskieren?
Also zunächst einmal, Iran kontrolliert die Hisbollah nicht. Das ist, glaube ich, so ein gängiges Missverständnis oder Misskonzeption. Die Hisbollah ist ein wesentlicher strategischer Partner Irans in dieser sogenannten Achse des Widerstandes, die unter anderem aus der Hisbollah besteht, aber zum Beispiel auch aus Akteuren wie der Hamas oder den sogenannten Houthi-Rebellen im Jemen. Und die sind sehr viel stärker dezentral organisiert und in ihren Aufgaben koordiniert, als es möglicherweise von außen manchmal den Anschein macht. Das heißt, Iran wird nicht der Akteur sein, der Hisbollah befehlen kann, nun in einen Krieg einzusteigen oder sie davon abhalten kann, nicht in einen Krieg einzusteigen, ist aber ein wesentlicher Einflussfaktor, was das betrifft. Wir sind jetzt in einer Ausgangslage, in der es eigentlich nicht im Interesse Irans wäre, dass es zu einer größeren Eskalation kommt, weil das eben auch potenziell die Hisbollah als wesentlichen strategischen Partner Irans schwächen könnte und damit ein ganz wesentlicher Baustein der iranischen Sicherheitsarchitektur wegfallen würde. Aber leider zeigt ja auch die Geschichte, dass es eben nicht ausreicht, dass Akteure das vielleicht gar nicht in ihrem eigenen Interesse sehen, dass es trotzdem zu Fehleinschätzungen, Misskalkulationen, Eskalationen kommen kann. Die Situation ist tatsächlich im Moment sehr, sehr volatil, sehr gefährlich und insofern ist auch eine Eskalation leider nicht auszuschließen.
Sagt an dieser Stelle Azadeh Samirirat, Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.